Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ungewöhnliche Aufnahmezeit für uns. Es ist bereits Sonntagabend, das heißt, die Woche ist komplett abgeschlossen. Hat den Vorteil, dass wir mal über nicht nur Viertel-, Halbfinals sprechen, sondern über komplett abgeschlossene Turniere und in dieser Sendung sogar wissen, wer welches Turnier gewonnen hat. Wir schauen in den nächsten Minuten mal, ob das irgendeinen Vorteil bringt für unsere Diskussion. Mit dabei ist heute Henrike. Hallo Henrike.
Hallo und guten Abend dir. Guten Morgen wahrscheinlich dann allen anderen.
Denke ich auch, ja.
Ja. Ja, gucken wir mal. Meine auch mal interessant, wenn man auf so Dinge gucken kann, wenn sie dann mal durch sind, ne? Und nicht immer dieses ewige, wer wird's denn raten müssen.
Richtig, ja. Wir können mal die Glaskugel quasi im Schrank lassen und haben einfach harte
Fakten. Du meinst den Glasball, den Glas-Tennisball.
Genau den meine ich.
Ja.
Ja, Henrike, wo fangen wir mal an? Wahrscheinlich beim Thema Davis Cup hat am Wochenende schon im Fokus gestanden. Deutschland hatte ein Auswärtsspiel gegen Israel, hat aber gespielt in Vilnius in Litauen. Aufgrund der Situation in Israel sicherlich nachvollziehbar, dass man das Ganze ja woanders ausgetragen hat. Deutschland hat sich am Ende durchgesetzt mit 3:1. Bereits nach dem Doppel, nach dem dritten Duell stand der Sieg fest. Souveräner Sieg war, glaube ich, auch ein bisschen erwartbar am Ende. Worauf wir uns jetzt natürlich nur umso mehr freuen, Henrike, ist der September, nämlich die zweite Runde, wo es dann um den Einzug ins Final Eight geht. Denn in diesem Jahr gibt es keine Gruppenphase mehr, sondern das Ganze geht jetzt quasi noch mal eine Runde mit Heim- und Auswärtsspiel weiter. Das freut uns natürlich, auch wenn das DTB-Team nach Japan muss. Aber soll ja lohnenswert sein, das Land.
Ja, habe ich auch gehört, dass das durchaus eine Reise wert ist. Allerdings jetzt auch kein Reiseziel, dass man sich mal so eben aus dem Ärmel schüttelt. Da haben wir in Deutschland natürlich das Privileg, mitten in Europa zu liegen. Und da sind viele Reiseziele gut zu erreichen. Aber Japan gehört da definitiv nicht dazu. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, man kann festhalten, dass der klare Sieg gegen Israel erwartbar war. Ich wüsste nicht, wann. Ich glaube, Dudi Sela war so der letzte richtig gute Spieler aus Israel, an den ich mich noch erinnern kann. Und weiß der Geier, wie lange der schon nicht mehr spielt. Also jetzt auch schon ein, zwei Momente her. Und seitdem kann ich mich nicht erinnern, noch jemals irgendwo Spieler aus Israel so richtig bewusst wahrgenommen zu haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du bist ja meistens so in der Challenger-Tour noch ein bisschen, was heißt noch ein bisschen, deutlich besser unterwegs als ich. Ja, deswegen, ich würde mal sagen, ich habe dann schon mit einem Sieg gerechnet, auch wenn ein Alexander Zverev und ein Jan-Lennard Struff nicht mit dabei waren. Muss man einfach so sagen.
Ja, sicher, also sicherlich. Also habe ich gerade schon auch ja eingangs gesagt, ich glaube, das war auch so ein bisschen so zu erwarten, obwohl das deutsche Team jetzt auch gar nicht in Bestbesetzung da war. Alexander Zverev nicht dabei gewesen, Jan-Lennard Struff hat nicht gespielt, Matera und Hanfmann haben am Freitag schon die beiden Einzel gespielt. Beide gewonnen gegen Uli Jell und Kukierman. Genau, das sind so Namen, die kennt man irgendwie so von der Challenger-Tour so ein bisschen. Kukierman, sogar ein Spieler für mich, den ich eigentlich mehr auch mit dem Doppel verbinde. Da war dann am Samstag sogar auch bei. Das haben Krawitz und Pütz aber auch relativ deutlich mit 6-0, 6-3 gewonnen. Also deswegen glaube ich jetzt gar kein Duell, wo man irgendwie groß eine Analyse ansetzen muss, was natürlich der Fakt ist, beziehungsweise das Spannende ist jetzt, du sagtest es gerade, Japan, weite Reise. Das Ganze wird im September stattfinden nach den US Open. Mein Gefühl sagt mir, dass wir da eventuell auch wieder keinen Alexander Zverev sehen werden.
Ja, kommt halt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie gut die US Open werden. Aber tendenziell wahrscheinlich nicht. Ich meine, aus der Ecke ist natürlich die Anreise auch noch mal was anderes. Aber das Pensum ist natürlich im September dann gerade für den Zverev schon enorm, dass er sich das dann auch gut überlegen wird mit den Extras. Ja, schauen wir mal. Das kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass er das dann auch lässt. Und ja, da muss man mal gucken. Also Japan ist dann schon der weitaus unangenehmere Gegner. Also sollte machbar sein für die deutsche Mannschaft. Aber ja, so ein Durchmarsch gegen, wie gegen Japan, je nachdem, wie es auch ist. Also ich meine, man spekuliert natürlich jetzt auch über einen Zustand, der jetzt doch noch eine ganze Weile weg ist. Weiß der Geier, was bis dahin passiert. Aber es ist, wir hatten ja eben drüber gesprochen vor der Aufnahme, auf jeden Fall schön, dass es dieses Heim und Auswärts wieder in irgendeiner Form gibt. Und da dann doch noch so ein bisschen das Gefühl vom früheren Davis Cup zurückkommt. Obwohl, das haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, ich so langsam auch ehrlich gesagt nicht mehr mitkomme, welche Regel jetzt gerade greift. Also wo wir sind, es wird ja ständig was abgeändert.
Ja, vor allem dieser September, der ist natürlich irgendwie so ein, ja, so ein Wettbewerbspart geworden, wo wir jetzt ständig irgendwie schon Veränderungen hatten. Ganz zu Anfang gab es den ja sogar gar nicht, als man die Reform vor ein paar Jahren gemacht hat. Da gab es den ja eine Endrunde im November mit viel mehr Mannschaften einfach. Und man hat sich da aus dem Februar heraus direkt qualifiziert. Jetzt gibt es halt seit ein paar Jahren diese Zwischenrunde. Haben wir jetzt ja gerade im letzten Jahr drüber gesprochen. Da musste das deutsche Team irgendwie nach Shuhai für so eine Gruppenphase, wo China irgendwie nicht mehr dabei war. Das war irgendwie alles nicht so optimal. Und ja, jetzt hat man so ein bisschen, ich glaube, man kann schon sagen, vor allem den Ruf der Fans wahrgenommen und umgesetzt. Nämlich, dass man einfach ja ein Heim-Auswärtsspiel in der Theorie, je nachdem, wie dann das losfällt, mehr hat. Ich finde es an sich ganz schön, auch natürlich, wenn man jetzt nicht unbedingt die Reise nach Japan antreten wird, mal so eben, das sagtest du gerade. Aber ich finde schon, dass das vom Gefühl einfach natürlich immer noch mehr Davis Cup ist. Und in den letzten Jahren zum Beispiel, weiß ich noch, ging es mir auch so, dass ich mich eigentlich in erster Linie immer auf dieses Februarwochenende ein bisschen mehr noch gefreut habe. Und ja, also gerade vor allem der September mit dieser Gruppenphase doch sehr hinten runterfiel, spannungstechnisch.
Ja. Also man wird auch mal schauen müssen, ob sich das jetzt ändert durch diese Heim-Auswärts-Geschichte, weil, wie du schon sagtest, der Termin bleibt nun mal der Termin. Und ja, im September wird das Jahr dann schon langsam dünn. Also auch was die Aufmerksamkeit auf Tennis angeht, es ist doch immer enorm viel los. Und für die Spielerinnen und Spieler ist das natürlich auch nicht anders. Mal schauen. Ich habe nur gerade gedacht, als du das so erzählt hattest, wie sehr man doch so ein etabliertes Produkt innerhalb weniger Jahre kaputt machen kann.
Ja, Wahnsinn,
also,
ne?
Also seitdem Kosmos da eingestiegen ist und ich glaube, mit einer völlig falschen Idee daran gejubelt ist. Naja gut, dann kam noch so eine kleine Pandemie dazwischen. Aber trotzdem, also das war ja... Ja, das war ja ein Absturz mit Ansage und seitdem versucht man da halt irgendwie mit so ein paar Pflastern das Ganze wieder irgendwie so ein bisschen zu korrigieren. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Ganze irgendwie vielleicht wieder einrenkt, aber ich finde, also auch für mich ist der Lack da auch so ein bisschen ab. Also ich habe ja früher wirklich Davis Cup geguckt. Ganz egal, wer da im Finale war, ne? Das kam gar nicht drauf an, weil es einfach eine mega spannende Geschichte war. Eben wegen dieser Heim-Auswärts-Geschichte und wie sich das Ganze zugespitzt hat. Aber inzwischen ist da mein Interesse auch bei echt sehr, sehr dünn. Gleiches gilt für den Billie Jean King Cup. Ja, und ich meine, das ist echt... Ja, das ist echt, wie man so ein Produkt, ja... Alle, die irgendwas etablieren wollen, so nicht.
Ja, ich glaube, man hat auch einfach ein bisschen gemerkt bei der ITF, dass da die wirtschaftlichen Interessen, die ja schon immer im Vordergrund stehen, am Ende vielleicht auch einfach natürlich nicht so aufgegangen sind. Weil, ich sagte es gerade, man hat so ein bisschen den Ruf der Fans und aber auch vieler Verbände und ich glaube sogar auch Spieler jetzt ja so ein bisschen stattgegeben. Aber das hätte man natürlich nicht gemacht, wenn dieses neue Modell so ein absoluter Erfolg geworden wäre. Das muss man natürlich auch dabei erwähnen. Das wird am Ende der ganz ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Ja, wir freuen uns trotzdem drauf, dass wir im September dann wahrscheinlich relativ früh morgens aufstehen können, an zwei Tagen. Und wir sind auch gespannt, wer denn da aus deutscher Sicht dabei ist. Für Japan hat jetzt sogar auch gegen Großbritannien Kei Nishikori mitgespielt. Die haben sich ganz knapp 3-2 durchgesetzt. Nishikori, glaube ich, sogar auch das entscheidende Einzel nachher am Ende gewonnen. Schauen wir aber noch mal so ein bisschen auf die Tour. Denn, Henrike, wir kannten das ja auch, da sind wir wieder bei früher, wir erzählen heute nur von früher. Wenn Davis Cup ist, dann ist in der Woche auch eigentlich nichts anderes, zumindest was die ATP-Tour angeht. Auch das ist irgendwie nicht mehr so wie früher, denn in dieser Woche hatten wir parallel ein ganz für sich alleine stehendes ATP-250er-Turnier in Montpellier. Erstmal das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut, man nimmt es dann natürlich trotzdem mit. Und das hat am Ende Félix Auger-Aliassime gewonnen, der sich halt gedacht hat, gut, also wenn ihr alle mal so beschäftigt seid, dann nehme ich die Punkte mal mit. Und es hat funktioniert, wenn auch am Ende, ja, sehr, sehr knapp.
Das ist richtig. Man muss allerdings auch sagen, dass Félix Auger-Aliassime jetzt nicht die besten Australian Open hatte. Insofern bei ihm natürlich im Vergleich zu vielen anderen Topstars auch entsprechend groß wahrscheinlich das Bedürfnis war, das zu korrigieren, beziehungsweise auch die Kraft, das zu korrigieren. Und das hat er ja getan, was dazu führt, dass ich mal wieder feststelle, ich werde aus dem Mann nicht schlau. Also entweder spielt er wirklich so, dass du denkst, aha, okay, jetzt sind wir, glaube ich, heute Morgen nicht so ganz aufgestanden oder nur der Körper und der Kopf nicht oder umgekehrt, der Kopf zwar, aber der Körper nicht. Und dann, ja, gefühlt zwei Wochen später, ja, rauscht er da durch. Nun kann man natürlich argumentieren, dass er jetzt auch nicht die allerschwersten Gegner hatte, aber auch da muss man ja wieder sagen, man weiß bei Auger-Aliassime nie, was man so kriegt.
Ja, richtig. Also wenn wir jetzt mal auf sein Jahr gucken, das ist schon sehr unterhaltsam, können wir, glaube ich, sagen. Er hat in Adelaide kurz vor den Australian Open den Titel gewonnen. Da hat er unter anderem Tommy Paul und Sebastian Korda geschlagen. Dann eigentlich ja sogar auch, fand ich, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, aber in der ersten Runde Australian Open gegen Jan-Lennard Struff doch eigentlich schon sehr überlegen war. Also ich glaube ja sogar auch irgendwie zwei Sätze gewonnen hat, ganz deutlich, irgendwie 6-0 und 6-1 oder so. Dann in der zweiten Runde, ja, nach zwei Tiebreaks geführt hat, 2-0. Das dann aber gegen Davidovic Fokina irgendwie noch verliert. Da sind wir wieder bei diesem klassischen Auger-Aliassime. Und jetzt spielt er sein drittes Turnier in diesem Jahr. Und ja, da holt er dann irgendwie wieder den Titel. Und da weiß man dann am Ende wirklich nicht so genau, ja, ist der jetzt so richtig in Form? War der in Melbourne einfach nur müde? Oder macht Félix Auger-Aliassime einfach weiterhin Félix Auger-Aliassime-Dinge? Nämlich, dass er so einzelne Wochen hat, wo er richtig gut ist, dann einbricht und dann ganz unabhängig davon plötzlich ein Indoor-Hardcourt betritt und sich denkt, ja, das ist mein Ding.
Ja, ich würde sagen, dass der Indoor-Hardcourt schon auch noch eine Rolle spielt. Ich glaube, den Belag mag er schon ganz gerne. Ich weiß gar nicht, wie viele seiner Titel er, müsste man mal nachgucken, kann ich ja mal machen, er auf Indoor-Hardcourt gewonnen hat.
Ich glaube, bis auf einen alle. Ne? Irgendwie so war
ja,
das.
Ja, ich guck mal, Rotterdam.
Ich glaube, er hat 7 Florenz. Und 6 hat er Indoor-Hardcourt gewonnen.
Genau, Adelaide ist der einzige, er hat jetzt 7 ATP-Titel und Adelaide ist der einzige Outdoor-Titel und auch Hardplatz. Ja, gut, ich meine, ich kann es verstehen, sein Spiel passt dazu. Indoor-Hardplatz hat natürlich die Vorteile auch, dass da nichts stört, kein Wind, kein nix, kein gar nichts. Aber so richtig klug werde ich daraus nicht. Ne? Meine, gut, in Australien ist er in so einen klassischen Davidovic-Fokina gelaufen, ne? Der irgendwie die ersten zwei Sätze ganz knapp, ich meine, das waren ja 7-6, 7-6 für Auger-Aliassime und dann hat Davi Foki irgendwie die Kurve gekriegt und mit Platzwechsel und allem, also das war ja auch noch dabei.
Stimmt, das war ja das Vogelwild. Match. Ja.
Und aber ich habe auch keine Erklärung dafür, außer dass er sich halt auf Indoor-Hardplätzen verdammt wohlfühlt.
Ich glaube, was wir daraus einfach ziehen können, ist, er wird die French Open dieses Jahr nicht gewinnen. So. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir ganz sicher bei Felix Auger-Aliassime sagen können, zum jetzigen Zeitpunkt.
Eher nicht. Da müsste viel passieren. Aber nee.
Ich glaube, so viele verletzungsbedingte Absagen kann es in Paris gar nicht geben. Kommen wir vielleicht auch noch mal zu den Damen. Denn die haben in dieser Woche komplett störungsfrei gespielt. Da hatten wir zwei Turniere, die im Mittelpunkt standen, nämlich in Singapur und auch in Linz. Ja, in Singapur, aber auch in Linz haben wir zwei Siegerinnen, die jetzt eigentlich gar nicht so Unbekannte sind, was WTA-Titel angeht, aber dann doch jetzt seit 2023 jeweils auf einen weiteren Titel warten mussten. Elise Mertens hat in Singapur gewonnen, Ekaterina Alexandrova in Linz. Ja, beides so Spielerinnen, die halt so um die 30 stehen. Und als ich das heute gesehen habe, habe ich so gedacht, das ist eigentlich irgendwie so eine ganz typische Woche nach den Australian Open. Ne? So die Stars sind erstmal alle irgendwie komplett von der Bühne verschwunden. Und dann kommen so genauso diese Spielerinnen, die so irgendwie zwischen 20 und 35 stehen und die nutzen dann diese Chance, wie du das auch gerade bei Auger-Aliassime schon gesagt hast, und ja, holen sich dann die Titel jeweils. Wobei man ja gerade bei Alexandrova sagen muss, das war jetzt nicht einfach nur irgendwie ein kleines 250er, sogar ein 500er auch. Also von daher, Linz ja aufgewertet worden, auch durchaus ein Turnier, wo man vielleicht sogar den einen oder anderen Star hätte mehr erwarten können.
Ja, also ich meine, bei Elise Mertens muss man sagen, sie hat sehr lange auf einen Einzeltitel warten müssen. Im Doppel war sie 24 mit, glaube ich, 3 Titeln und einem Grand Slam ja deutlich besser unterwegs. Insofern ist das natürlich so eine Sache. Mertens ist so eine Spielerin, die halt beides unglaublich viel spielt, aber tendenziell im Doppel erfolgreicher ist, aber, glaube ich, immer noch an dieser Einzelkarriere auch richtig festhält. Insofern ist das natürlich toll für sie. Wobei, ich muss ehrlich sagen, als ich dann gelesen habe, dass das ihr 9. Einzeltitel ist, war ich auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele hat. Aber gut, ist ja super für Mertens und es hat mich einfach gefreut. Also ich meine, ich mag die Art, wie sie spielt. Man sieht einfach, dass sie viel Doppel spielt. Das ist nur halt im Dameneinzel nicht immer so von Vorteil. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass Mertens noch mal an Power dazu gewonnen hat. Also das, was ich gesehen habe von ihr aus Singapur, hatte schon ordentlich Zug. Vielleicht ist sie da auch echt gut aus der Saison gekommen. Vorbereitungssaison gekommen, müssen wir mal schauen. Und bei Linz, ja, also erwartet man da größere Namen? Einerseits schon. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich gesehen hatte, dass Linz aufgewertet wurde auf einem 500er Turnier, hatte ich auch so das Gefühl, irgendwie klickte da mein Gehirn noch nicht so ganz zusammen. Nicht, weil Linz kein gutes Turnier ist, sondern weil ich Linz immer so als dieses wirklich gut besetzte 250er-Turnier abgespeichert hatte. Und das war auch immer toll, weil Linz liegt halt ein bisschen undankbar im Kalender im Verhältnis zu den Australian Open. Das heißt, die laufen natürlich wie alle diese Turniere die Gefahr, dass viele von den ganz Top-Top-Spielern oder Spielerinnen in dem Fall, dann halt eine Pause machen. Und deswegen war Linz für ein 250er-Turnier immer trotz allem noch sehr gut besetzt. Es ist auch ein fantastisch organisiertes Turnier, muss man auch sagen. Sehr hochwertig, mit tollem Publikum und allem. Aber für ein 500er, muss man mal gucken, ob sich das jetzt irgendwie einrenkt. Ich meine, es war Muchova dabei. Potapova, die hat das, glaube ich, letztes Jahr gewonnen, wenn ich mich das noch richtig erinnere. Martic spielt da auch immer mit. Jastremska, die dann im Finale war. Sakkari, Tauson und eine Svitolina. Also es ist jetzt auch nicht komplett unterbesetzt, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber mit 500er verbindet man irgendwie mehr, glaube ich. Ja, und dass Alexandrova da durchkommt, das hätte ich jetzt am Ende natürlich auch nicht erwartet. Wobei, so eine Jastremska im Finale zu sehen, das ist auch so ein heimliches von hinten wieder anschleichen.
Ja, absolut, habe ich auch gedacht, ja. Ja, Alexandra war letztes Jahr sogar auch schon im Finale. Die hat gegen Jelena Ostapenko verloren.
Passiert waren, den Besten von uns.
Die waren sogar beide im letzten Jahr auch die beiden topgesetzten Spielerinnen, um nochmal auch so ein bisschen den Vergleich zu haben. Weil im letzten Jahr war das Turnier zum ersten Mal ein 500er. Das war jetzt die zweite Ausgabe.
Siehst du mal, so wenig habe ich aufgepasst.
Und ja, von daher kann man, glaube ich, schon sagen, ja, dass das Feld natürlich ein bisschen ähnlich war. Wenn man das jetzt so als Blaupause irgendwie nebeneinander legen will. Aber ja, also natürlich für das Turnier trotzdem sehr, sehr schön. Für die Spielerin umso besser, weil es natürlich auch einfach mehr Preisgeld gibt, neben den mehreren Punkten. Ja, und irgendwie gehört Linz, das hattest du ja auch schon seit vielen Jahren, zum Kalender. Und ich weiß nicht, können wir da schon von einem Traditionsturnier sprechen? Ich hatte jetzt irgendwo gelesen, glaube ich, dass es das seit, ich meine, irgendwie 1991 gibt, natürlich sich so in der im Dasein so ein bisschen hochgearbeitet hat. Ich hatte sogar auch gelesen, dass es anfangs noch auf Teppich irgendwie gespielt wurde, die ersten 10 Jahre. Da denke ich auch immer mittlerweile, wann kommt da eigentlich die Renaissance? Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann wieder so eine Teppichrenaissance haben werden und dann sehen wir vielleicht im besten Fall auch mal wieder ein paar Teppichturniere auf den höchsten Ebenen des Tourlebens.
Aber ja, ich würde mich freuen. Ich mag Teppich. Also, es ist natürlich nicht die körperfreundlichste Belagart, je nachdem. Aber ich finde Teppich großartig. Ich spiele gerne auf Teppich.
Ich auch durchaus. Aber unser Eins kommt da ja auch fast gar nicht drum herum, muss man dazu sagen. Wir haben wir haben ja meistens selten eine Wahl, weil wir müssen einfach den Hallenplatz nehmen, den wir gerade kriegen.
Ja, ich meine, hier gibt es zwar auch Hartplätze, aber tendenziell bei uns wird brav auf Teppich gespielt, das stimmt. Ja, aber du hast recht, seit 91 gibt es das. Dann 10 Jahre später, 2001, wurde dann auf Hartplatz umgestellt. Dann ist es mal in den Oktober gewandert, glaube ich, und jetzt halt wieder im Februar. Es war also ursprünglich im Februar, dann ist es in Oktober gerutscht, jetzt ist es wieder im Februar. Aber so richtig dankbaren Termin hatte Linz eigentlich nie, finde ich, im Vergleich zu anderen Terminen. Und dafür muss ich sagen, haben sie echt eigentlich immer ein gutes Feld hinbekommen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also das verbinde ich nämlich mit Linz eigentlich auch. Große Namen. Und das ist bei dem Termin, den das Turnier hat, echt schon sehr bemerkenswert. Weil ich finde sonst so das einzige Turnier im Februar, wo ich so wirklich bei den 500 dann, mittlerweile kann man es ja gleichsetzen, weil die Damen da ja kategoriemäßig sich angepasst haben, ist für mich immer so Rotterdam. Weil das ist für mich immer gefühlt eigentlich so ein heimlicher Tausender teilweise gewesen in einigen Jahren. Aber sonst fand ich gerade immer im Februar, das ist natürlich irgendwie auch eine interessante Phase, gerade nachher mit diesem Sandplatz-Swing in Südamerika. Und dann hast du auch in den USA Turniere. Und hier in Europa sind ganz viele Hallenturniere. Ich finde, das ist eigentlich so eine der wenigen Phasen im Jahr, wo du wirklich von so einer Tour in dem Sinne reden kannst, dass sich das alles mal so ein bisschen aufteilt und nicht irgendwie nur so auf einen Kontinent oder einen Bereich der Welt fixiert. Und ich finde, das macht für mich eigentlich immer der Februar aus. Aber klar, wir müssen dann trotzdem damit leben, dass viele dann doch noch mal ein kleines Päuschen einlegen.
Ja, wobei, wenn man mal auf die Siegerliste oder Siegerinnenliste in diesem Falle guckt, also jetzt Alexandrova, Ostapenko, dann Potapova, wie gesagt, nee, ist nicht Titelverteidigerin, sondern aber dann Brisk, Sabalenka, Goff. Goff hat 2019, musst du dir mal vorstellen, 2019 ist jetzt auch noch nicht so lange her, hat Goff in Linz ihren allerersten WTA-Titel gewonnen.
Stimmt, ja.
Georgi, dann Strycova, Sivulkova, Pavlyuchenkova, Pliskova, Kerber war mal dabei, Viktoria Azarenka, Petra Kvitova, Anna Ivanovic. Dann ist da auch eine Sharapova dabei, Morris Mo, Inna, Lindsay Davenport, Mary Pierce. Also, ne, die Namen lesen sich schon ganz gut.
Also, kennt man irgendwie alle ein bisschen.
Eben, ja, also, und die oft auch in den Jahren, in denen sie dann gewonnen haben, ist das dann auch so ein, sind das dann halt auch so Jahre, wo die dann durchaus, ne, wo das Turnier in deren Geschichte auch irgendeine Bedeutung hat oder so, ne? Ist schon, wenn man das jetzt mal so anguckt mit der Zeit und mal drüber nachdenkt, ja, glaube ich, ist es vielleicht sogar ein bisschen zu wenig gewürdigt in seiner Qualität, vielleicht sogar.
Ja, witzig, weil das war jetzt auch gerade in dem Sinne mein Gedanke, das wäre jetzt meine Frage gewesen, haben wir das Turnier gerade echt ein bisschen zu sehr sogar heruntergeredet? So vielleicht mit dem, schon. Das Feld ist immer gar nicht so gut und der Termin ist irgendwie immer blöd, egal wann die irgendwie so dabei waren. Hm. Ich glaube, wir müssen das eh korrigieren, hier ganz viel Liebe für Linz, also
ja, ich gucke mir das halt auch gerade so an und denke so, klar, es ist jetzt natürlich nicht so im Sinne das beste Turnier, dass da halt, wer es jaulen hört, es ist meine Katze. Sie singt
genau, das bin nicht ich.
Sie singt das Lied ihrer Vorfahren oder so. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir möchte. Das macht sie schon mal. Wo war ich? In Linz, genau. Ja, es ist jetzt natürlich vielleicht nicht so Tausender-Level, ne, dass du so die allerflashigsten Namen hast. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, weil womit vergleicht man das? Mit dem, was da direkt in der Nähe ist. Und was ist direkt in der Nähe? Ein Grand Slam. Weißt du, du hast gerade so tolle Namen gehört und dann denkst du so, ach ja, warum spielen die nicht so ungefähr? Und ich glaube, das ist dann auch echt undankbar. Ja. Siehst du, auch meine Katze denkt, dass das undankbar ist. Insofern müssen wir sagen, Liebe für Linz, geht raus. Ist ein tolles Turnier.
Richtig, vielleicht müssen wir uns da einfach mal hin auf den Weg machen. Ich glaube, das ist mit dem heutigen Tag entschieden. Jan-Rieke, gibt es sonst noch etwas aus der Woche, über das wir sprechen müssen? Es war doch, fand ich, insgesamt eine sehr entspannte Woche, was aber nach so einem Grand Slam, finde ich, auch gar nicht so verkehrt ist.
Also ich möchte den Abstecher ins Dschungelcamp oder Survival Trip nicht unbedingt machen. Insofern, wenn du da nicht noch Produktives was zu sagen hast, glaube ich, war es das. Ja, also für uns war es eine entspannte Woche.
Würde ich sagen, belassen wir es doch einfach mal dabei. Ein kleines Roundup zu der Woche, so nach dem Grand Slam, reicht dann, glaube ich, auch. Ja, wenn ihr aber vielleicht sagt, jetzt habt ihr aber wirklich ein ganz krasses Thema mal so richtig vergessen oder ihr sagt, na, also ist jetzt nicht akut, aber es wäre schön, wenn ihr trotzdem mal drüber reden würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Ihr findet die Tennisproleten eigentlich auf den überall gängigen, geläufigen Plattformen. Sonst empfiehlt natürlich gerne diesen Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Wenn euch Dinge nicht gefallen, dann schreibt uns im besten Fall, weil dann werden wir alles daran setzen, sie zu verändern. Sonst verbleiben wir einfach so, dass wir sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.